Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über das Dividendendesaster bei Bayer, die Rallye bei Rüstung und Elektrosorgen bei den Autozulieferern. Im Thema des Tages sagen wir euch, ob die KI den Erfolgscode der Börse bereits knacken konnte. Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch die Airline, bei der tatsächlich auch die Aktie fliegen kann.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Dienstag, der 20. Februar und wir wünschen euch einen bunten Start in den Tag an den Börsen. Da war es zum Wochenstart, ja so ohne Wall Street, die ja im Feiertag war, etwas grau und fad. Der DAX gab 0,1% auf 17.092 Punkte nach. Im deutschen Leitindex wurde nur rund die Hälfte eines normalen Tages umgesetzt. Und immerhin ein deutscher Traditionskonzern, der nutzte die Abwesenheit der US-Investoren aus für die Verkündung einer, wie würde man sagen, weiteren Horrornachricht. Bayer teilte nämlich kurz vor deutschem Börsenschluss mit, für die kommenden 3 Jahre nur das gesetzliche Minimum an Dividende ausschütten zu wollen. Zumindest wird der Vorschlag demnächst unterbreitet und in der Regel wird das ja auch angenommen. Und dieser Schritt sei geplant, um die Schulden zu reduzieren. Und für 2023 ergebe sich damit eine Dividende von 0,1 Euro je Aktie nach 2,40 Euro für 2022.
Ja, genau gesagt 11 Cent Dividende.
Geil.
Das ist echt schon krass. Also immer wenn man bei Bayer denkt, schlimmer geht's nimmer, kommt die nächste, ja, wie du gesagt hast, Horrornachricht um die Ecke. Ich meine, 11 Cent, Analysten hatten für dieses Jahr mit 1,62 Euro kalkuliert und für das kommende Jahr mit 1,54 Euro. Ja, gibt's jetzt nicht oder wird's wahrscheinlich nicht geben. Entsprechend rutschte die Aktie nachbörslich rund 3% in die Tiefe. Ich kann mir vorstellen, dass das noch nicht alles war. Immerhin kann man sagen, spart Bayer auf diese Weise jedes Jahr 2,3 Milliarden Euro, gemessen an der letztjährigen Ausschüttung. Also über 3 Jahre gerechnet knapp 7 Milliarden Euro. Ja, das ist immerhin positiv, wie gesagt, aber nun wird der Blick halt auch auf die Verschuldungssituation gelenkt. Und dieser Blick offenbart eine ziemlich miese Bilanz, man könnte schon fast sagen hässlich. Die Nettoschulden liegen mit 38 Milliarden Euro, ganze 10 Milliarden Euro über dem Börsenwert, der ja nur noch so knapp 28 Milliarden Euro beträgt.
Was habt ihr gelernt und was habt ihr auch gelernt, dass 11 Cent das Minimum an Dividende ist, was du auszahlen kannst und danach gibt es dann nur 0. Also habe ich das verstanden, oder?
Ja, Edutainment ist das hier.
Ja, ich finde auch, 11 Cent und dann 0. Also immerhin hat man nicht 0 gemacht, das hätte dann noch hässlicher ausgesehen. Gesucht waren nach der Münchner Sicherheitskonferenz Rüstungsaktien und hier trieben die Aussagen zum gigantischen Nachholbedarf im Sektor die Papiere an. Unter anderem hatte Bundesverteidigungsminister Pistorius das NATO-Ziel von 2% des Staatshaushalts für Rüstung als untere Grenze bezeichnet. Bis zu 3,5% könnten stattdessen notwendig sein. Entsprechend stiegen Rheinmetall um weitere 4%, Hensoldt um 3,5% und Renk, dieser Neuling. Das ist so ein bisschen wie die Rallye bei Arm. 15,8% ging es da weiter hoch. Ich weiß gar nicht, was sind die jetzt über dem IPO-Preis? Müssten wir gleich nochmal gucken. Wahnsinn.
Ich glaube so 30% inzwischen schon.
Mhm.
Hat sich schon ganz gut gelohnt. Ganz anderes Bild bei den europäischen Autozulieferern. Nach 9 schlechten Nachrichten gerieten deren Aktien nämlich ziemlich stark unter Druck. Die Arbeitsplatzverluste durch E-Mobilität beschleunigen sich ganz offenbar. Denn nun kündigte der französische Anbieter Forvia, ehemals Forencia, glaube ich, hießen die genau. Es wurde verkündet, die Streichung von 10.000 Arbeitsplätzen bis 2028. Ja, wegen des Wandels zur E-Mobilität und mit Blick auf die chinesische Konkurrenz, so hieß es dort, wolle man wettbewerbsfähiger werden. Ja, in Deutschland gehört beispielsweise Heller zu Forvia. Ist auch ein ziemlich großer Laden. In Paris brachen die Aktien um 12,7% ein und zogen auch die deutschen Zulieferer wie Schaeffler minus 3% und Continental minus 4% mit nach unten.
Kommen wir zu einer Übernahme in Amerika. Und zwar gab es immerhin noch eine Meldung. Ist ja immer Merger Monday und selbst an Feiertagen scheint es den Merger Monday zu geben. Der Finanzdienstleister Capital One erwägt eine Übernahme des Kreditkartenanbieters Discover Financial Services, wie Insider berichteten. Eine Vereinbarung könnte bereits heute, also am Dienstag, angekündigt werden. Discover Financial hat eine Marktkapitalisierung von 27,6, während Capital One mit 52,2 Milliarden bewertet ist. Und die Investmentfirma des Börsengurus Warren Buffett, Berkshire Hathaway, die ist an Capital One beteiligt.
Mal sehen, was das dann heute für die Kurse bedeutet. Etwas schlauer sind wir da schon bei einer möglichen Bieterschlacht in Großbritannien. Spekulationen darauf ließen nämlich die Aktien von Currys in London nach oben schießen. Die Titel des Elektrohändlers verteuerten sich um 36,4%, nachdem der bekannte chinesische E-Commerce-Anbieter JD.com mitgeteilt hatte, eine Übernahme der britischen Firma zu prüfen. Und ja, Medienberichten zufolge erwägt auch US-Investor Elliott Advisors sein ursprüngliches Angebot aufzustocken, nachdem Currys eine Offerte in Höhe von 700 Millionen Pfund abgelehnt hat. Ja, das offenbar große Interesse an dem Elektrohändler ließ auch die Kurse von Rivalen wie Fnac Darty, glaube ich heißen sie, genau, und Seconomy, den deutschen Konzern, um 3,3% und 3% steigen. Und ja, Brian Garnier, Analyst Clément Genelot, der sagte, Zitat, der Markt scheint zu glauben, dass Elliott seine Aufmerksamkeit auf andere Currys-Konkurrenten wie Seconomy und Fnac Darty richten könnte. Allerdings erklärte er auch, mahnte zur Vorsicht, weil beide Konzerne, Großaktionäre haben, die zum jetzigen Zeitpunkt einen Übernahmeversuch wohl eher blockieren würden.
Tja, da mache ich schnell Termine. Und ein Termin, der ist wirklich schon fast kurios, der findet zur Mittagszeit statt, um 13 Uhr heute. Bundeskanzler Scholz wird eine Rede bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zum Unternehmertum, und das ist das Kuriose, zum Unternehmertum in Deutschland halten. Hoffentlich erklärt er auch mal, was die Bundesregierung fürs Unternehmertum in Deutschland noch tut. Und ich hoffe, die Rede ist nicht nach einer Minute schon vorbei. Dann haben wir noch Zahlen in Deutschland von Fresenius Medical. Die sind ja mittlerweile zweite Börsenliga. Und in Europa von Barclays, BHP und Air Liquide. Und an der Wall Street, Walmart, Home Depot, Powerlo, Alto Networks und SolarEdge.
Das Thema des Tages.
Als vor gut einem Jahr mit ChatGPT die künstliche Intelligenz in unser aller Leben einzog, da war die Hoffnung groß, endlich auch den Erfolgscode der Börse zu knacken, wenn die künstliche Intelligenz Bewerbungsschreiben formulieren, Krebs diagnostizieren oder gar Bilder generieren kann, dann sollte es doch auch möglich sein, Muster an den Finanzmärkten zu nutzen und eine fette Outperformance zu generieren. Und wir wollen heute im Thema des Tages mal Bilanz ziehen und euch erklären, ob ihr vielleicht schon bald ohne Mühen an den Börsen stinkreich werden könnt.
Tja, schön wär's. Die schlechte Nachricht ist jedoch, leider ist noch kein einziges für Privatanleger zugängliches Produkt bekannt, bei dem die Maschine den Algorithmus für schnellen Wohlstand gefunden hat. Im Gegenteil, die Fonds, die bislang auf KI gesetzt haben, haben weitestgehend versagt. Aber schauen wir uns mal genau die Rendite an. Einen großen Verfechter von KI hatten wir ja zwischen den Jahren hier zu Gast bei Alles auf Aktien, Hendrik Leber. Er hat mit dem Arcatis AI Global Equities und mit dem Arcatis AI US Equities zwei Fonds am Start, die von KI maßgeblich gesteuert werden. Lebers Arcatis AI Global Equities für internationale Aktien brachte auf Jahressicht 5%, ganze 15 Prozentpunkte weniger als der iShares MSCI World. Auch auf Dreijahressicht ist die Performance ernüchternd und seit Jahresanfang liegt der Fonds schon wieder 3 Prozentpunkte hinten. Und noch schlimmer hinkt der US-Fonds hinterher. Lebers KI hat kleinere, günstiger bewertete Titel rausgesucht, aber es liefen ja bekanntermaßen die Magnificent Seven.
Dann gibt's auch noch den Apega globale Aktien Quant und auch der konnte nicht wirklich überzeugen und schnitt schlechter ab als der iShares MSCI World. Und ähnliches gilt für den Kepler Dividend Select Aktien aus Österreich. Wer hier beispielsweise auf den Wisdom Tree Global Quality Dividend Growth setzte, der hat den KI-gesteuerten Fonds weit abgehängt. Und das ist auch insofern misslich, weil die KI-Produkte nämlich meist wesentlich höhere Gebühren aufweisen als die ETFs, die aber das Geld nicht wirklich wert sind, zumindest bislang nicht.
Die einzigen Modelle, die teilweise funktionieren, sind KI-verbesserte Fonds. Der Kraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF. Der versucht, die Aktienauswahl etwas zu verbessern. Und tatsächlich schneidet der durch KI gepimpte ETF besser ab als der normale iShares MSCI USA Momentum Factor. Aber auch diese Outperformance hält sich ja in Grenzen.
Und nicht nur unsere Analyse zeigt, dass KI bei der Aktienauswahl nicht wirklich einen spürbaren Nutzen bringt. Auch die Kollegen beim Handelsblatt haben mal KI-gesteuerte Fonds in die Lupe genommen, aber nicht nur Aktienfonds, sondern die haben auch mal Mischfonds angeguckt, die ja mithilfe von Makrozahlen und speziellen Algorithmen auch mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie speziellen Absicherungsmechanismen arbeiten und teilweise sogar mit Shorten von Aktien. Aber auch hier, so haben die Kollegen festgestellt, hält sich die Outperformance in Grenzen.
Auch die Experten, die schon lange mit KI arbeiten, sind nicht zufrieden. Das gilt etwa für den Anbieter Tungsten, der mit KI-getriebenen Handelsmodellen arbeitet und auf Risikobegrenzung zielt. Aber der Tungsten Tricon AI Global Markets hat auf Jahressicht 2% gemacht. Ein Geldmarktfonds hat da das Doppelte erzielt.
Und so sagt auch Tungsten-Manager Michael Günther, hat gegenüber dem Handelsblatt eingeräumt, dass man ja damit nicht so richtig zufrieden sei. Für ihn ist klar, KI ist keine Kristallkugel für große Mehrrendite. Irgendwie ernüchternd. Aber hat auch eine gute Nachricht. Es lohnt sich weiter, alles auf Aktien zu hören und daraus gute Ideen mitzunehmen und persönlich umzusetzen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Eigentlich waren wir uns ja einig, dass wir Airline-Aktien für nicht allzu aussichtsreich halten. Zu zyklisch und langfristig selten wirklich lukrativ. Eine Ausnahme gibt es da allerdings. Eine Aktie hat sich in der Vergangenheit und auch langfristig betrachtet ziemlich gut entwickelt. Ryanair nämlich. In den vergangenen 5 Jahren hat sich die Aktie fast verdoppelt, während die Kurse, ja quasi eigentlich alle Kurse, Lufthansa, Air France, KLM oder auch EasyJet, die liegen allesamt deutlich im Minus.
Und selbst JetBlue, so eine Aktie aus Amerika, auch ein Billigflieger. Auch die liegt total im Minus. Insofern ist das schon bemerkenswert. Doch was war, das interessiert uns natürlich nur bedingt bei einer AAA-Idee. Da geht es ja eher darum, was kommt. Und da hat unser Weltkollege und Airline-Experte Steffen Fründ mal vor Ort im Hauptquartier in Dublin nachgeforscht und nachgefragt und ist auf Informationen und Hintergründe gestoßen, die uns haben aufhorchen lassen.
Ryanair, vor vielen Jahren ja als bedeutungslose Provinz-Airline gestartet, ist heute mit 169 Millionen Passagieren im Jahr die zweitgrößte Billigfluggesellschaft weltweit nach der amerikanischen Southwest. Die Iren haben zuletzt so an die 2 Milliarden Euro Gewinn gemacht und haben inzwischen so viel Vermögen angehäuft, dass der legendäre Chef und Gründer Michael O'Leary jetzt nach noch größeren Zielen greift. Dekade des Wachstums nennt der Airline-Chef seine Expansionsstrategie, mit der er die europäische Luftfahrtbranche richtig aufmischen möchte. Bis zum Jahr 2034 will er 300 Millionen Passagiere im Jahr befördern. Nach heutigen Verhältnissen wäre Ryanair damit die größte Einzel-Airline der Welt.
Ja, O'Leary hat schon immer große Töne gespuckt und ich glaube, der lässt sich auch gut auszahlen. Ich glaube, die 2 Milliarden Gewinn, da wird auch was noch für den Lohn, geht da noch ab. Allerdings hat er auch immer geliefert, nicht nur Töne gespuckt. Und viele Luftfahrtexperten glauben seinen Worten und sie sehen Ryanair finanziell üppig ausgestattet und somit ideal vorbereitet auf den brutalen Verdrängungswettbewerb. Denn auf den wird es wohl hinauslaufen, denn die Flugnachfrage wird zwar wachsen, aber kaum in dem Maße, wie Ryanair es für die geplante Verdopplung seines Passagieraufkommens brauche. Also müssen sich die Iren Marktanteile von anderen Anbietern schnappen.
Doch warum ist Ryanair eigentlich so gut, so erfolgreich? Weil sie wahnsinnig effizient sind. 20.000 Menschen beschäftigt die Billig-Airline nach eigenen Angaben. 50% mehr sollen es werden, um den Expansionskurs zu realisieren. Und das ist aber immer noch nicht besonders viel. Bei der Lufthansa beispielsweise arbeiten rund 110.000 Mitarbeiter. Und ja, mit dem schmalen Personalstamm betreibt Ryanair derzeit 94 Basen und etwa 550 Flugzeuge, was ebenfalls vergleichsweise wenig ist. Und der Unterschied zur Konkurrenz ist, dass die Ryanair-Maschinen fast ständig in der Luft sind und so vollgepackt sind wie bei kaum einer anderen Gesellschaft. Den sogenannten Ladefaktor, der bei anderen Airlines im Schnitt so bei 80% liegt, den steigern die ihren oder haben sie inzwischen gesteigert mit ihren Preisalgorithmen auf 99,2%.
Was? Also ich bin letztes Mal Ryanair geflogen, da waren es nur 90,2. Aber egal, aber im Schnitt ist ja. O'Learys Erfolgsstrategie, wenig Geld ausgeben und damit das Maximum an Profit rausholen, das muss man als Gast nicht zwingend mögen, den Aktionären gefällt's aber. Auf das Image als geizigste Airline der Welt ist man geradezu stolz. Und am Strich kommt Ryanair laut eigenen Angaben auf Durchschnittskosten von nur 31 Euro pro Passagier. Selbst konkurrierende Billiganbieter wie die ungarische Wizz oder die britische EasyJet hätten um 50-150% höhere Kosten, behauptet O'Leary. Die großen Akteure der Luftfahrt wie die Lufthansa oder die IAG, zu der ja auch British Airways oder Iberia gehören, haben Durchschnittskosten pro Passagier von weit über 100 Euro und verdienen ihr Geld auf der Langstrecke.
Auf die Landstrecke will O'Leary bewusst nicht. Er plant, sich weiter auf Europa und zunehmend Nordafrika zu beschränken. Er habe nicht vor, sich Langstreckenflugzeuge anzuschaffen, versichert er immer wieder. Auf langen Flügen, so sein Kalkül, legen mehr Passagiere Wert auf Komfort. Die Flugzeuge schaffen nur 2 Flüge am Tag und für die Crews müssen dann teure Hotels gezahlt werden. Und Kernstrategien von Ryanair wie die extrem kurzen Bodenzeiten würden hier dann eben nicht greifen. 25 Minuten nach der Landung, so die Vorgabe, sollen Ryanair-Maschinen schon wieder in der Luft sein. Das ist alles wahnsinnig effizient. Und so können die Jets dann 6 Flüge am Tag abreisen und die Crew schläft dann nachts in den eigenen Betten. Das ist dann gemütlicher, meint er, und auch viel billiger.
Das Wohl der Crew, gutes Stichwort. Der Erfolg einer Airline wird in den kommenden Jahren auch davon abhängig sein, ob sie genug Piloten findet. Es heißt, dass in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in Europa 10.000 Piloten fehlen würden. In den USA steigen deren Gehälter jetzt schon rasant. Das kann natürlich ein großes Problem werden für eine Airline, die vor allen Dingen auf niedrige Kosten setzt.
Wobei Ryanair behauptet, seine Piloten nicht schlechter zu bezahlen als etwa die Lufthansa. Für den Expansionskurs hat die Airline gerade ihr 4. und 5. Ausbildungszentrum in Krakau und Madrid in Betrieb genommen und bildet dort jährlich 1.800 Piloten aus. Viel Auswahl an Arbeitgebern werden sie nach der Prognose von Lautsprecher O'Leary nicht haben, denn neben Ryanair, so sagt er ziemlich eindeutig, werde in Europa keine andere Billig-Airline überleben. Zitat, es wird nur noch 3 große, erfolgreiche, aber teure Netzwerk-Airlines geben, sagt er. Und damit meint er IAG, Air France KLM und die Lufthansa. Und daneben lediglich Ryanair, die dann Marktführer in vielen Ländern sein werde. Ob das wirklich so kommt? Abwarten. Unrealistisch erscheint das nicht.
Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Benedikt schreibt uns, in einer der letzten Folgen habt ihr kurz anklingen lassen, dass ihr eventuell etwas zur Airbus-Aktie bringt. Ich würde das super spannend finden, da ich denke, dass sie in den nächsten Jahren stärker als Boeing sein werden. Der Markt des Fliegens, vor allem durch Länder wie Indien, immer größer wird und Airbus volle Auftragsbücher hat.
Stimmt, Benedikt. Wir hatten über eine AAA-Idee zu Airbus nachgedacht, bis uns dann einfiel, dass wir erst vor kurzem, nämlich in unserer Folge vom 15. Januar, einen sehr genauen Blick auf Airbus geworfen hatten. Hör da gerne mal rein, das dürfte dir weiterhelfen. Ich höre heute Abend auf jeden Fall rein bei Defner und Schepitz. Und kannst du, lieber Holger, mir schon verraten, was mich da erwartet?
Ja, wir sind ja eigentlich so die Podcast-Pioniere, wenn 2 Dudes labern, Defner und Schäpitz. Aber jetzt gibt's wohl 2, die noch erfolgreicher sind als wir und uns rechts überholt haben. Die heißen Hoss und Hopf. Und darüber müssen wir natürlich diskutieren, was machen die besser, anders oder vielleicht auch streitwürdiger. Und dann werden wir noch diskutieren, die Casino-Stimmung an den Märkten. Die Zahl der Optionen in Amerika ist gestiegen und hat den gleichen Wert wie 2021. Und ihr wisst alle, was 2021 passiert ist. Da solltet ihr es nicht vergessen, da reinzuhören. Und aber auch morgen wieder bei Alles auf Aktien reinzuhören. Und dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.